HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Tag.
Nobel Prize?
Ja, ja.
Nobel Prize.
Well, you never really expect a call from Stockholm.
Einen Anruf aus Stockholm erwartet man eigentlich nie. Ich war heute schon früh wach, hatte mich gewaschen und wollte den Kindern gerade Frühstück machen. Aber ich glaube, das müssen sie nun selber tun.
Ich saß am Schreibtisch, als der Anruf kam, und da war ich natürlich absolut sprachlos zunächst mal. Muss gestehen, mir kamen die Tränen sogar.
I was worried it was a prank first.
Ich habe erst befürchtet, jemand will uns hochnehmen. Ich kann es kaum glauben, das ist so eine große Ehre für uns.
Ich durfte es ja nicht sagen, bitte, bitte ruhig, also Sie müssen warten noch eine halbe Stunde. Aber ich habe dann schon einen Postdoktoranden gesagt, kauf mal ein paar Flaschen Champagner hier.
Meine Damen und Herren, ich erhalte soeben die Nachricht, dass die Nobelpreiskommission dem Herrn Bundeskanzler den Friedensnobelpreis verliehen hat.
Ich hatte heute Vormittag, kurz bevor ich zum Zahnarzt fuhr, die Nachricht, und seitdem lebe ich damit.
Usually they get very quiet.
Meist werden die Angerufenen erst ganz still. Und nach einer Weile sagen sie, wow.
But it happens that, you know, somebody.
Aber manche lassen auch durchblicken, dass sie den Preis eigentlich schon Jahre früher erwartet hätten.
They should have got this many years ago, and they just say, okay.
You just won the Nobel Prize.
Really?
Nobel Prize.
Damn.
Nobel Prize.
What?
Okay.
Das muss ein Gefühl sein, wenn der herbeigesehnte Anruf des Nobelkomitees tatsächlich kommt. Manche warten ein Forscherleben lang vergeblich, aber in dieser Woche konnten sich wieder herausragende Wissenschaftler, Literaturschaffende und Friedensbewegte freuen. Über ein saftiges Preisgeld und vor allem über viel Ruhm und Ehre, die so ein Nobelpreis mit sich bringt, selbst wenn man ihn mit anderen teilen muss. Ein paar Tage lang stehen die Preisträger im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit. Für kurze Zeit sind ihre Werke, Erkenntnisse und Ideen im Bewusstsein vieler Menschen, die sich sonst nie damit beschäftigt hätten. Alfred Nobel wollte mit den Preisen helfen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Der Nobelpreis ist noch immer die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann. Aber ist er nach über 100 Jahren in dieser Form noch zeitgemäß? Dieser Frage wollen wir nachgehen und haben getitelt Superstars für eine Woche, Nobelpreisträger 2020. Beim Literaturnobelpreis hat man in diesem Jahr auf jeden Fall nichts gewagt, sondern Louise Glück ausgezeichnet. Die amerikanische Schriftstellerin, die in den USA sehr bekannt ist und die auch schon viele Preise bekommen hat. Sie schreibt Lyrik, schon fast ihr gesamtes 77-jähriges Leben lang. Gedichte, von denen wir einige hören werden im Laufe dieser Sendung. Hier kommt gleich das erste. Metten.
Die Sonne scheint. Neben dem Briefkasten die Blätter der geteilten Birke. Gefaltet, geriffelt, wie Flossen. Darunter die hohlen Stängel der weißen Narzissen, Engelstränen, Kantatrice des wilden Veilchens dunkles Blatt. Noah sagt, Depressive hassen den Frühling, Ungleichgewicht der inneren und äußeren Welt. Mein Fall liegt anders. Depressiv ja, aber doch leidenschaftlich dem lebendigen Baum zugetan, mein Körper sogar in den gespaltenen Stamm geschmiegt, beinahe friedvoll. Im Abendregen beinahe fähig zu fühlen, wie Saft schäumt und steigt. Noah sagt, es sei ein Fehler von Depressiven, sich mit einem Baum zu identifizieren, wohingegen das glückliche Herz im Garten wandere gleich einem fallenden Blatt. Ein Bild für den Teil, niemals das Ganze.
Ein Gedicht der Literaturnobelpreisträgerin dieses Jahres, Louise Glück, ins Deutsche übersetzt von Ulrike Dresner. Guten Tag, Frau Dresner.
Guten Tag.
Hätten Sie gedacht, dass Louise Glück den Nobelpreis bekommen würde?
Nein, ich war vollkommen überrascht. Ich freue mich sehr. Ich freue mich für Sie, Ihr Werk, und aber auch ganz besonders für die Gattung Lyrik.
Und jetzt müssen Sie fast so viele Interviews geben wie Sie selbst.
Das wäre ja ganz schön. Keine Ahnung, was die macht, das weiß ich nicht.
Aber im deutschsprachigen Raum sind Sie die Vertreterin. Warum, glauben Sie, hat Louise Glück hier kaum Bekanntheit erreicht in Deutschland, obwohl sie in den USA so eine feste Größe im Literaturbetrieb ist?
Ja, das ist eine gute Frage, schwierig zu beantworten. es gibt ja einfach immer wieder Bücher, die nicht mit dem gleichen Erfolg von einem kulturellen System und einem politischen und gesellschaftlichen System in das andere reisen. Und dazu kommt in diesem Fall, denke ich, dass die angloamerikanische Gedichttradition eben doch sehr deutlich anders ist als die deutschsprachige Tradition. Und dass die Verankerung von Glück in dieser Tradition des eher einfachen Gedichtes, also es gibt da ja auch mehrere Stränge, aber eben auch einen Strang, in dem eigentlich in fast in alltäglicher Sprache gedichtet wird, ein eher einfaches Gedicht, verbunden mit auch der christlichen Tradition. Das ist relativ spezifisch amerikanisch, vielleicht, Fragezeichen. Ich denke, da spielen dann noch ein paar unwägbare Einflüsse mit hinein. Wann wird jemand übersetzt? Wie sieht die Konstellation zu diesem Zeitpunkt aus? Wir konnten uns damals das auch nicht erklären, warum diese Bände eigentlich nicht mehr Aufmerksamkeit fanden.
Es ist jetzt schon eine Weile her, dass Sie zwei Ihrer Lyrikbände übersetzt haben. Das war 2007 und 2008. Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, und das haben Sie ja wahrscheinlich in den letzten Tagen getan, wie schwer war es, Louise Glicks Gedichte zu übersetzen?
Ja, das ist auf einer Skala von 1 bis 10 Übersetzungen einzuordnen, kann ich eigentlich gar nicht, weil jede Art von Übersetzung hat ihre ganz eigenen Herausforderungen. Und ich habe sie mir ja in gewisser Weise ausgesucht, also es war eine Initiative des Verlags, aber das ist ja dann so ein gegenseitiges auch Ja sagen wollen und übersetzen wollen. Und das tue ich eigentlich nur, wenn ich glaube, dass ich einen Zugang zu dem Autor oder der Autorin überhaupt finde und dass dieses Werk mich als Dichterin interessiert. Nicht, weil es mir nah ist, das finde ich ja eigentlich ziemlich langweilig. Also ich würde ja nie jemanden übersetzen, der so dichtet wie ich, weil damit würde ich mir selber abschaffen. Und ich will auch niemanden so übersetzen, dass er danach so klingt wie ich, weil das falsch wäre. Und sie ist sehr anders als ich und die Art der Andersheit, eben das relativ einfache Sprechen, die Art und Weise, wie sie in Gedichten, wie sie Zyklen baut und wie sie etwas erzählt, hat mich interessiert. Und dann war die Arbeit nicht schwieriger oder einfacher, sie hat einfach ein bestimmtes Profil von Herausforderung. Gerade die Einfachheit ist herausfordernd. Wann wird das monoton im Deutschen? Was mache ich mit ungewöhnlichen Wörtern? Wie irgendwie der Mette, die sie da einsetzt und die man heute gar nicht mehr richtig versteht, oder der Vesper, soll man das erklären oder nicht, das Fachtermini, die man dann stehen lässt. Was mache ich mit Wörtern, für die es kein deutsches Äquivalent gibt, irgendeine amerikanische Sonderzüchtung Lilienart, die noch nie einen deutschen Namen hatte. Und was mache ich vor allen Dingen, und das war das Schönste daran eigentlich, was mache ich mit dem gedanklichen Gewebe, das sie aufbaut in ihren Texten durch Klang, durch Resonanzen, durch Wortwiederholungen. Das ist ja sozusagen dann eigentlich die feine und die spannende Arbeit, das alles im Kopf zu haben und bei der Übersetzung dann eben auch so zu übersetzen, dass auch die Unterströmungen hörbar werden.
Sie haben gesagt, Sie haben sie sich ausgesucht. Wie sind Sie denn auf sie gestoßen?
Das war ganz lustig und vielleicht auch ganz bezeichnend. Ich habe eine kleine Lesereise gehabt in den USA 2005 und war in Harvard, und da gibt es einen berühmten, einen legendären Lyrikbuchladen, riesig, und nur Gedichtbände und Gedichtbände, die es nirgend mehr sonst zu kaufen gibt. Und ich habe Anglistik studiert, in England gelebt, für mich war die angloamerikanische Lyrik immer wichtig. Und ich bin da natürlich drin versunken, und dann hat man irgendwie Gepäckbeschränkungen und wenig Geld und kauft da nur bestimmte Bände. Und da habe ich aber damals zwei Bände von Louise Glück mitgenommen, weil ich sie eigentlich in dem Laden entdeckte und weil mir auffiel. Also sie war für mich so nicht wirklich einordnenbar, eine originäre, andere Stimme. Und ich bin eigentlich auch immer interessiert daran, wie gerade Frauen in der angloamerikanischen Frauentradition weiterdichten, wie das hier passiert. Die Traditionen haben so Berührungspunkte, sind aber nicht gleich. Das ist nochmal ein ganz eigener Diskurs, und da fand ich sie auch sehr, sehr spannend, was sie da macht.
Glauben Sie, dass jetzt dieser Literaturnobelpreis dazu führen wird, dass mehr Menschen die Gedichte von Louise Glück lesen werden oder überhaupt mehr Lyrik?
Ja, unbedingt. Ja, da muss ich jetzt natürlich ja sagen. Das hoffe ich so sehr, das natürlich auch glaube, das wünsche ich mir. Es ist aber vielleicht jetzt ernst gesprochen eine Gelegenheit, sich nochmal zu fragen, also wie kommt denn eigentlich die Akademie dazu, in derart aufgewühlten Zeiten wie jetzt, die ja auch politisch einfach sehr aufgewühlt sind, mit den Wahlen, die auf uns zukommen, mit der Pandemie, mit Black Lives Matter, diese Lyrikerin auszuzeichnen. Und ich denke, dass es das Werk wirkt ja auf den ersten Blick nicht politisch und es ist nicht politisch im Sinne von, hier wird Propaganda geschrieben. Aber es hat eine ganz eigene, aus der Kunst heraus erwachsene Politizität, wenn man so möchte. Louis Glück hat in den 70er Jahren eben schon angefangen, ganz anders nochmal über unseren Bezug zur Natur nachzudenken. Und ihr Band Wilde Iris, das ist ja sozusagen so ein Blumenband. Und wenn man das so sagt, hat man eine ganz falsche Vorstellung, weil sie Blumen sprechen lässt und eigentlich etwas tut, das Gegenüber aufzulösen. Das sind Gedanken, die in der Anthropozän-Diskussion jetzt wieder wichtig geworden sind. Und auf der anderen Seite, weil sie mit einer sehr schönen Selbstverständlichkeit über Gender nachdenkt und Grenzen hinterfragt und männliche Lyrik-Schreibpositionen einfach selbstverständlich als Frau bezieht und anfängt, die antiken Mythen umzudeuten. Und auch das sind ja immer Botschaften über das Gemeinwesen, über die Bedeutung dessen, vor allen Dingen bei Glück, was es heißt, einen menschlichen Körper zu haben. Und das ist eine hochaktuelle Frage. Und da kann man entdecken, dass Lyrik diese Fragen auf kluge Weise, auf fragende Weise, auf eine Weise, die uns nichts verkaufen möchte, behandelt. Und das würde ich mir wünschen, diese Entdeckung für viele Menschen.
Glück in aufgewühlten Zeiten sozusagen. Ulrike Dresner über die Schriftstellerin, die den Nobelpreis für Literatur in diesem Jahr bekommen hat, Louise Glück. Ulrike Dresner ist die Übersetzerin. Schauen wir auf den Literaturnobelpreis insgesamt. Die Literatur war Alfred Nobel eine Herzensangelegenheit. Wir werden später noch darauf eingehen, was seine Motivation war, diesen Preis ins Leben zu rufen und an welche Fachbereiche er zunächst gedacht hat. Literatur war jedenfalls von Anfang an dabei. Über die Bedeutung des Literaturnobelpreises spreche ich mit Alf Menzer, Literaturredakteur im Hessischen Rundfunk. Im Gegensatz zu anderen Nobelpreisen, wo sich oft mehrere Wissenschaftler die Auszeichnung teilen müssen, wird der Literaturnobelpreis ja immer an einen Autor oder eine Autorin vergeben, die rund 1 Million Euro dann auch für sich hat. Aber abgesehen vom Geld, was bringt der Preis den Autoren?
Naja, die ist nicht ganz 1 Million, 862.000 Euro ist ja schon mal nicht zu verachten. Dann ist natürlich immer die Hoffnung, dass es Auflagensteigerung gibt. Ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten. Das hängt von vielen Faktoren ab. Also wenn jetzt wie im Fall von Louise Glück einfach kein deutscher Band verfügbar ist, dann wird das relativ wenig Effekt haben. Wenn jetzt was da wäre, die Buchhändler das sofort in die Schaufenster stellen könnten und Leser und Leserinnen, die von dem Namen vorher auch noch nie was gehört haben, plötzlich den Namen hören, die greifen dann vielleicht doch mal schnell zu so einem Buch. Aber ich glaube, wenn das dann vielleicht erst in einigen Wochen oder Monaten geschieht, dann wird der Effekt schon verpufft sein. Ich glaube, für was es wichtig werden könnte, sind spätere Bücher, die also damit werben zu können, das neueste Buch der Nobelpreisträgerin ist sicherlich unter Marketing-Gesichtspunkten wertvoll. Und da sind wir dann bei dem Aspekt Aufmerksamkeitskapital. Ich glaube, dafür sorgt der Nobelpreis tatsächlich. Früher hat man sowas Renommee genannt und das teilt der Literaturnobelpreis natürlich ganz kräftig aus. Also ich würde sagen, pauschal kann man schon behaupten, dass der Nobelpreis Autoren zu gewichtigen intellektuellen Stimmen macht. Mhm. Die steigen auf in die Ruhmeshalle der Literatur. Auf ihre Stimme wird gehört. Das ist ein Potenzial, das man ausspielen kann. Das haben nicht alle Autoren gemacht. Ich würde sagen, Günter Grass, Heinrich Böll oder solche Autoren, die haben das perfekt gemacht. Ja. Die haben das wirklich genutzt, um zu einer wichtigen gesellschaftlichen Stimme zu werden. Andere Autoren nicht. Also ich glaube, Dario Fo nimmt nach wie vor niemand politisch so ernst oder auch Stimmen wie Thomas Tranströmer, der jetzt mittlerweile verstorben ist, aber den schwedischen Nobelpreisträger, die haben weiterhin ihr Literatendasein gepflegt.
Diesmal ist nun Poesie geehrt worden. Nach dem Willen von Alfred Nobel soll mit dem Preis für Literatur ausgezeichnet werden, wer das Vorzüglichste in idealistischer Richtung geschaffen hat. Wie gut ist das dann in den letzten Jahren gelungen?
Ich würde zurückfragen, was heißt denn das? Ich meine, das Vorzüglichste.
Wir können ihn leider nicht mehr fragen.
In idealistischer Richtung. Es hängt davon ab, welchem Ideal man anhängt. Nicht? Und das ist eigentlich, glaube ich, jetzt nur ein Versuch meinerseits, diese Beschreibung ad acta zu legen, weil so richtig aussagekräftig ist das nicht. Es wird dann immer was hineingeheimst. Nicht? Also die viel beschworene politische Wirkung des Literaturnobelpreises. Darauf gucken wir eigentlich fast alle. Ich wage aber zu behaupten, dass das wahrscheinlich eher die Medien Medien sind, die das gerne wollen, weil sie sonst sich schwer tun mit Kategorisierungen der Preisträger. Wenn man eine politische Dimension der Verkündung behaupten kann, ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite. Das macht es einfach für die erste Berichterstattung auch immer viel einfacher. Das Nobelpreiskomitee wendet sich immer vehement dagegen und sagt kategorisch, nein, wir haben nur nach ästhetischen Gesichtspunkten entschieden. Uns ist nur wichtig, dass das Werk als Literatur besteht. Jetzt kann man andererseits sagen, ja, so eine forcierte apolitische Haltung ist dann auch wiederum politisch und dann kann man das Spiel endlos weiterspielen. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass man den Literaturnobelpreis vielleicht mal von diesen politischen Dimensionen befreien sollte. Bis auf solche Fälle, als ich vor dem Gespräch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist es natürlich eine Wirkung des Literaturnobelpreises, dass es Autoren und Autorinnen, die in bedrängter politischer Situation sind, durchaus eine stärkere Kraft, eine Art Aura, vielleicht auch eine Art Unverwundbarkeit verleiht.
Also Schutz, ja.
Schauen Sie nach Belarus, Svetlana Alexejewitsch, die Literaturnobelpreisträgerin des Jahres, ich muss gucken, 2015 war sie das, die ist, glaube ich, ein Stück weit zur Zeit geschützt. Sie ist natürlich dadurch auch stärker im Fokus, aber ihre Stimme hat Kraft dieses Preises, eine solche Kraft und eine solche Reichweite, dass sich die Mächtigen, glaube ich, doch schwerer tun, sie einfach niederzuklüppeln. Mhm. Und solche Fälle gab es tatsächlich immer wieder.
Schauen wir mal auf die Auswahl. Die Schwedische Akademie stellt sich bei der Vergabe des Literaturpreises recht breit auf. Also da sind viele, die mitentscheiden. Auch Professoren werden da zu Rate gezogen. Und dann ist es aber geheim, wer auf dieser Auswahlliste stand ursprünglich. Das ist 50 Jahre lang dann unter Verschluss, kann man nicht gucken, erst nach 50 Jahren. Warum wird da so ein Geheimnis draus gemacht?
Um niemanden zu beschädigen, würde ich sagen. Also das ist ja ein Phänomen, das wir zum Beispiel vom Deutschen Buchpreis kennen, wo es dann eine Shortlist mit 6 Kandidaten gibt und die sind dann 6 Wochen in aller Munde und dann gibt es den oder die Buchpreisträgerin und dann sind die anderen 5 wirklich die, ich will nicht sagen Verlierer, aber sind plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Es konzentriert sich alles nur noch auf den oder die eine und die anderen kriegen eigentlich nichts mehr vom Kuchen ab. Dieses Malus-Phänomen will man, glaube ich, mit Sicherheit vermeiden. Sie haben eben gesagt, Hochschulprofessoren dürfen mitentscheiden. Das stimmt nicht ganz. Die dürfen vorschlagen. Mhm. Also die breite Aufstellung ist, dass die Schwedische Akademie dazu Vorschläge ausruft. Genau. Akademiemitglieder dürfen vorschlagen, Nobelpreisträger und eben auch Hochschulvertreter. Und dann wird das sehr schnell kanalisiert vom Komitee, das die Schwedische Akademie bestimmt hat, das mittlerweile aus 8 Mitgliedern, glaube ich, besteht und die dann die Auswahl immer weiter zuspitzen. Dann sind erstmal noch 20 Namen auf der Liste und am Schluss, ich glaube ab Mai oder Juni, wird dann über 5 Autoren, Autorinnen diskutiert und aus denen dann tatsächlich der oder die Nobelpreisträgerin gefunden.
Aber die 4 anderen bleiben verschwiegen, ja, für die nächsten 50 Jahre.
Wird sicherlich spannend. Also ich glaube, das ist tatsächlich dann ein Moment, wo man sagen kann, ah ja, interessant, damals hat sich der oder die gegen folgende Konkurrenz durchgesetzt, unter medientechnischen Gesichtspunkten interessant, aber da es dem Nobelpreiskomitee, glaube ich, immer eher darum ging, eine honorige und vielleicht auch gerade nicht skandalisierbare Entscheidung zu treffen, tun sie vielleicht ganz gut daran.
Alf Menzer über die Bedeutung des Literaturnobelpreises. Bevor wir uns der Physik und dem deutschen Preisträger in diesem Fach zuwenden und weil man schwarze Löcher so schlecht hörbar machen kann, noch ein Gedicht von Louise Glück, der Literaturnobelpreisträgerin, aus ihrem Band Wilde Iris, das Gedicht Wilde Iris.
Am Ende meiner Leiden fand sich eine Pforte. Lasst mich ausreden. Daran, was ihr Tod nennt, erinnere ich mich. Über mir Geräusche, schwankende Kiefernzweige, dann nichts. Die schwache Sonne flirrte über der trockenen Fläche. Es ist furchtbar, als Bewusstsein zu überleben, begraben in der dunklen Erde. Dann war es vorbei. Was ihr fürchtet, eine Seele zu sein und nicht sprechen zu können, nahm ein jähes Ende, die harten Erdwände gaben ein wenig nach und was ich für Vögel hielt, stürzte durch niedriges Gebüsch. Euch, die ihr euch an die Reise aus der anderen Welt nicht erinnert, sage ich, ich konnte wieder sprechen. Was immer aus dem Vergessenen zurückkehrt, kehrt zurück, um eine Stimme zu finden. Aus der Mitte meines Lebens sprang eine hohe Fontäne, tiefblaue Schatten auf Seewasser-Azur.
Superstars für eine Woche, Nobelpreisträger 2020. Was der deutsche Physik-Nobelpreisträger Reinhard Genzel gerade gemacht hat, als der Anruf aus Stockholm kam, das erzählt er gleich selbst. Zunächst schauen wir, was er und seine ebenfalls prämierten Kollegen herausgefunden haben. Es geht um die ganz großen Fragen von Zeit und Raum. Welchen Platz haben wir im Universum? Wie sieht es überhaupt aus in den unendlichen Weiten des Alls? Hatte Einstein recht mit seinen Theorien? Der Physik-Nobelpreis geht in diesem Jahr an Forscher, die beweisen konnten, dass es das, was bisher nur eine theoretische Annahme war, tatsächlich gibt. Schwarze Löcher.
Es sind ganz schöne Kolosse, mit denen sich die drei diesjährigen Physik-NobelpreisträgerInnen da eingelassen haben. Um nicht zu sagen, die gigantischsten Objekte, die in unserem Universum unterwegs sind, schwarze Löcher. Extrem dichte und extrem massereiche Brocken, deren Anziehungskraft ist so groß, dass sie alles verschlingen, was ihnen in den Weg kommt. Staub, Gase, ganze Planeten und Sterne. Der deutsche Physiker Reinhard Genzel war mit seiner Kollegin Andrea Gass diesen kosmischen Ungetümen jahrzehntelang auf der Spur. Allerdings, und das hat der frisch gekürte Physik-Nobelpreisträger heute Nachmittag auch betont, es ist die Leistung seines ganzen Teams.
Eine gebührende Ehre auch für das Team, was hier 30 Jahre lang geschuftet haben, uns immer besser zu machen, sodass wir also auf diese 8000 Meter Berge, wie ich immer sage, heraufklettern konnten. Und ich bin da wahnsinnig dankbar.
Hohe Berge der Forschung sind es tatsächlich, die die Physiker Genzel und seine US-amerikanische Kollegin Gass erklommen haben. Denn sie haben es als Erste geschafft, die schwarzen Löcher experimentell nachzuweisen und zu zeigen, auch in der Mitte unserer Galaxie, der Milchstraße, wohnt ein schwarzes Loch. So schwer wie 4 Millionen Sonnenmassen. Weil die Anziehungskraft dieser Giganten so stark ist, dass sie nicht einmal Licht wieder weglassen, sind sie äußerst schwierig zu entdecken. Genzel und Gass waren die Ersten, die mit den besten Teleskopen der Welt die Bewegungen der Sterne rund um ein schwarzes Loch herum beobachtet haben und so indirekt bewiesen haben, dass es sie tatsächlich gibt. Für Andrea Gass, erst die vierte Nobelpreisträgerin, ist diese Entdeckung bis heute ein ganz besonderer Moment. Das erste Gefühl ist Zweifel. Man muss ja hinterfragen, was man da sieht. Und natürlich Aufregung, wenn man merkt, dass man an der vordersten Grenze der Forschung ist. Da draußen muss man erst recht immer anzweifeln, was man sieht. Der dritte im Bunde, der Brite Roger Penrose, hatte es in den 60er Jahren am Schreibtisch mit den schwarzen Löchern aufgenommen. Er hatte neue mathematische Methoden erfunden, um theoretisch zu zeigen, es gibt sie, die schwarzen Löcher. Auch wenn Albert Einstein lange daran gezweifelt hatte, seine allgemeine Relativitätstheorie war der Grundstein für die Berechnungen. Damit haben alle drei verlässliche Methoden geschaffen, um die Dynamik und Entwicklung unseres Universums besser zu verstehen.
Stefan Geier über den Physik-Nobelpreis 2020. Professor Dr. Reinhard Genzel ist Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching und er erhält ihn gemeinsam mit Roger Penrose und Andrea Gass, den Physik-Nobelpreis 2020. Herr Professor Genzel, seit dem Anruf des Nobelkomitees haben Sie wahrscheinlich kaum noch eine ruhige Minute gehabt, aber diesen Anruf, den hatten Sie ja ganz für sich. Wie war das, als der Anruf aus Schweden kam?
Ja, das war schon sehr speziell, weil auf der einen Seite in der Tat stereotypisch in dem Sinne der Anruf wirklich so war, wie man sich so im Buch liest oder von Kollegen, die das vorher schon mal mitgemacht haben. Stockholm. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe es überhaupt nicht erwartet.
Sie beschäftigen sich mit einem schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße. Sie konnten dessen Existenz nachweisen, haben Einsteins Theorie somit bestätigt. Was ist das für eine Forschung, für die Sie ausgezeichnet werden? Was bringt es uns zu wissen, dass es schwarze Löcher gibt?
Na gut, es ist sozusagen an der Kante zwischen der Physik und der Astronomie, Astrophysik. Auf der einen Seite sozusagen die Frage der Einsteinschen Theorie, die in diesem extremen Limit, also bei riesigen Massen, 4 Millionen Sonnenmassen, um schwarze Löcher und bei diesen hohen Geschwindigkeiten, die wir dort sehen, also bis, sagen wir mal, 40% der Lichtgeschwindigkeit im innersten Bereich, noch nie getestet worden ist. Und das ist eben eine ganz wichtige Aufgabe der Physik. Wir haben bislang ja 100 Jahre sozusagen Bestätigungen von der allgemeinen Relativitätstheorie gesehen, aber nur in den letzten wenigen Jahren, einschließlich der Gravitationswellen, haben wir sozusagen, kommen wir ran an diesen innersten Teil, wenn Sie so wollen, wo die Theorie durchaus vielleicht falsch ist, man weiß es ja nicht. Und das geht eben nicht in einem Labor auf der Erde. Da muss man sozusagen diese extremalen Objekte sozusagen benutzen. In dem Sinne ist das galaktische Zentrum sozusagen unser Labor. Ja?
Wie arbeiten Sie? Wie muss man sich das vorstellen? Als Laie hat man ja überhaupt keine Ahnung.
Also wir benutzen Sterne im dichten Sternhaufen im Zentrum der Milchstraße als Präzisionsinstrumente, um die Gravitation zu messen.
Ja. Wie machen Sie das? Welche Instrumente benutzen Sie? Wie messen Sie, wie die Sterne sich bewegen?
Also wir können das tun einmal dadurch, dass wir sozusagen ein Bild machen. Das kann man jetzt nicht im Optischen machen, sondern wir nennen das das Infrarote, weil im Optischen ist Staub, so viel Staub vor dem galaktischen Zentrum, da guckt man nicht rein. Dann muss man noch gucken, dass die Schwankungen der Erdatmosphäre rauskorrigiert werden, also die Szintillation. Sie wissen ja, wenn Sie eine heiße Straße sich vorstellen und Sie sehen einen entfernten Wagen, dann flimmert das. Ja, also das ist genau das, was wir nicht haben wollen und wir müssen das wegkorrigieren. Und dann nehmen wir Bild und dann nehmen wir wieder eins und wieder eins und dann über viele Jahre hinweg kann man dann, wenn man Glück hat, diese Bewegungen sehen und wir haben dann noch mehr Glück gehabt, aber das hat uns die Natur sozusagen gegeben, dass ein Stern auf einer geschlossenen elliptischen Bahn von 16 Jahren Umlaufzeit war und das war also sozusagen ein Geschenk der Natur an uns Physiker, denn als die zum ersten Mal, dass diesen Stern ganz nah an der Position, wo wir das Schwarze Loch vermuteten, gesehen haben, das war in 2002, dann haben wir gesagt, oh, der kommt wieder. Und wenn der wiederkommt, dann müssen wir sozusagen noch bessere Instrumentierung haben, um dann die Abweichung der Bahn von der Newtonschen Physik, also den Effekten der allgemeinen Relativitätstheorie, sehen zu können. Und am nächsten Punkt, das war vor 2 Jahren, am 18. Mai, vor 2018 war der Stern eben, der hat sich so schnell bewegt, dass er sozusagen jeden Tag sich messbar auf einer anderen Position war.
Und dafür war auch das Schwarze Loch mitverantwortlich?
Dafür war das Schwarze Loch verantwortlich. Das Schwarze Loch dominiert die Masse in diesem inneren Bereich total. Mhm. Das kann man vergessen, dass da ein paar Sterne rumfliegen sozusagen. Das sind unsere Testteilchen, mit denen wir also die Gravitation dieses Schwarzen Lochs präzise messen können und damit auch die allgemeine Relativitätstheorie.
Mhm. Das ist ja überhaupt eine spannende Sache, so ein Schwarzes Loch. Das ist ja in unserer Vorstellung auch einmal was Unbegreifliches, dann auch was Gefährliches. Wir merken auf der Erde ja zum Beispiel nichts davon, dass wir mit unvorstellbarer Geschwindigkeit um die Sonne kreisen, mehrere Kilometer in der Sekunde. Würden wir denn merken, wenn die Erde in einem schwarzen Loch verschwinden würde?
Also sehr gute Frage. Also wenn man jetzt, nehmen wir an, wir seien wirklich gut und stabil aufgestellt und wir fliegen jetzt da rein. Und da gibt es eben einen Punkt weg vom schwarzen Loch, diesen Punkt nennt man den Ereignishorizont, innerhalb dessen selbst das Licht nicht mehr rauskommen kann. Das ist einfach eine Frage der Schwerkraft, innerhalb dessen kann das Licht nicht mehr rauskommen. Das heißt, wenn Sie reinfliegen, fliegen Sie durch diese Schranke, merken es aber nicht, aber das ist es dann auch. Also Sie können da nicht mehr raus.
Wir können nicht mehr raus, aber wäre Leben dann noch möglich?
Also das bezweifle ich, weil, wie gesagt, so stabil sind wir dann nicht. In Realität, was passiert ist, dass bereits schon außerhalb dieses Ereignishorizonts Körper, also jetzt auch Sterne zum Beispiel, wenn die das Pech haben, dort reinzukommen, einfach zerrissen werden durch diese gezeigten Kräfte und dann fällt halt ein Teil des Sterns in das Schwarze Loch. Und ein anderer Teil wird rausgeschleudert. Also das, was ich vorhin erzählt habe, ist sozusagen nur im Prinzip so, dass man sozusagen da reinfliegen könnte.
Aber noch sind wir nicht gefährdet, ne? Es gibt kein schwarzes Loch in unserem Sonnensystem.
Nein, es gibt kein schwarzes Loch im Sonnensystem. Und unser Milchstraßenzentrumsobjekt ist ein beliebig langweiliges Objekt, was die Strahlung angeht. Also da kommt nicht viel Strahlung raus und da haben wir sehr Glück gehabt. Aber es gibt in der Tat auch heute noch und vermehrt in der Vergangenheit also solche sehr stark gefütterten, also mit Materie Einfluss stehenden schwarzen Löcher, die dann also riesige Energiemengen aussenden. Und da in der Tat, also da, wenn wir dort in einem solchen Quasar nahe am Zentrum sein würden, dann würde also auch die Erde in diesem System dort zerstört werden.
Forschung rund ums Schwarze Loch, von dem wir jetzt wirklich wissen, dass es existiert. Dafür gab es den Physik-Nobelpreis. Einer der drei Preisträger ist Reinhard Genzel, Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Dankeschön. Hier im Tag geht es jetzt ganz irdisch weiter mit Louise Glück und Frühlingsschnee.
Schau in den Nachthimmel. Ich habe zwei Arten von Macht. Ich bin hier bei dir am Fenster und beobachte, wie du reagierst. Gestern ging der Mond über der feuchten Erde im unteren Garten auf. Nun glänzt die Erde wie der Mond, wie tote Materie, überkrustet von Licht. Du kannst nun die Augen schließen. Ich habe dir gezeigt, was du wünschst. Nicht Glauben, sondern Unterwerfung. Unter einer Herrschaft, gegründet auf Gewalt.
HR2 Kultur der Tag. Superstars für eine Woche. Nobelpreisträger 2020. Ja, mehr geht nicht. Eine höhere Auszeichnung als den Nobelpreis gibt es nicht. Es gibt viele andere Preise. Manche sind sogar mit mehr Geld verbunden. Aber der Nobelpreis ist der, der höchstes Renommee verspricht. Und trotzdem hat die Noblesse dieses Preises über die Jahre die ein oder andere Delle bekommen. Ein Skandal liegt noch gar nicht so lange zurück.
Die Absage kam um 9 Uhr morgens. Eine knappe Pressemitteilung von der schwedischen Akademie. Sie bestätigte, was viele schon geahnt hatten. 2018 würde es keinen Nobelpreis für Literatur geben.
Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass das Ansehen der Akademie in der Welt zu sehr beschädigt ist. Deshalb fällt die Verleihung aus.
2018 versank die ehrwürdige schwedische Akademie in einem Sumpf aus Skandalen. Gegen Katarina Frostenson, Lyrikerin und Mitglied der Akademie, wurden Korruptionsvorwürfe erhoben. Ihrem Ehemann Jean-Claude Arnault wurden sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung vorgeworfen. Zudem soll das Ehepaar mehrfach die Namen von Nobelpreisträgern noch vor der offiziellen Bekanntgabe ausgeplaudert haben. Das alles bescherte der schwedischen Akademie eine ihrer bisher schwersten Krisen. Wobei die Verleihung der Nobelpreise in der Vergangenheit schon oft für Streit, Unverständnis und Aufregung gesorgt hatte. Erst im vergangenen Jahr entzündete sich eine emotional geführte Debatte um den Schriftsteller Peter Handke, ausgezeichnet mit dem Literaturnobelpreis 2019. Handke wurde vorgeworfen, Kriegsverbrechen zu verharmlosen, wie etwa das Massaker von Srebrenica, bei dem 1995 8000 Bosniaken ermordet wurden. Die Vereinigung Mütter von Srebrenica demonstrierte in Stockholm gegen die Preisverleihung an Handke.
Wir wollen Literatur weder abwerten noch beurteilen. Darin sind wir keine Expertinnen. Aber wenn Literatur etwas beinhaltet, das Verbrechen gutheißt, ist das eine Katastrophe.
Für Irritationen sorgte das Nobelkomitee auch 2016 mit der Verleihung des Literaturnobelpreises an den Folkmusiker Bob Dylan. Proteste wurden laut, Dylans Songs seien einiges, aber keine Literatur. Dylan selbst machte es der schwedischen Akademie auch nicht eben einfach. Erst verriet er nicht, ob er den Preis annehmen werde, dann erschien er nicht zur Preisverleihung, sondern schickte nur einen Audiovortrag, in dem er über den literarischen Gehalt seiner Songtexte reflektierte.
When I received the Nobel Prize for Literature, I got to wondering exactly how my songs related to literature.
Neben dem Nobelpreis für Literatur zog vor allem der Friedensnobelpreis regelmäßig heftige Kritik nach sich. War die Verleihung an US-Präsident Barack Obama 2009 nicht ein wenig verfrüht? Zumal Obama in seiner Dankesrede mehr über gerechte Kriege sprach als über Frieden?
We must begin by acknowledging a hard truth.
Wir sollten anfangen, eine unbequeme Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen. Wir werden gewalttätige Konflikte nicht abschaffen können. Es wird immer Zeiten geben, in denen Nationen allein oder mit anderen den Einsatz von Gewalt nicht nur für notwendig, sondern auch für moralisch geboten halten.
Auch als der Friedensnobelpreis 2012 an die Europäische Union ging, hagelte es Kritik. Desmond Tutu, ehemaliger südafrikanischer Bischof und selbst Nobelpreisträger, schimpfte nach der Preisvergabe, die EU sei keine Vorkämpferin für den Frieden. Und 2015 bemerkte die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth mit Blick auf die Flüchtlingskrise, der Friedensnobelpreis der EU ersaufe gerade im Mittelmeer.
Die dunklen Seiten des Nobelkomitees, Thorsten Schweinhardt berichtete. Was hatte Alfred Nobel, der Chemiker und Erfinder des Dynamits, eigentlich vor mit diesem Preis? Darüber kann uns Dr. Ernst-Peter Fischer erzählen. Er ist Wissenschaftshistoriker und hat sich mit Nobel beschäftigt. Guten Tag, Herr Fischer.
Guten Tag, Frau Ring.
Was hatte Nobel eigentlich vor? Er hatte ja zunächst nur an einen Literatur- und einen Friedensnobelpreis gedacht. Wie kamen die Wissenschaften ins Spiel?
Also zunächst, ich glaube, dass Nobel vor allen Dingen nicht wollte, dass das Geld für seine Familie übrig blieb, sondern er wollte das Geld weghaben, sein großes Vermögen. Und da ist ihm die Idee gekommen, er stiftet das. Und wir sind am Ende des 19. Jahrhunderts. In diesem Jahrhundert hat eine Verwandlung der Welt stattgefunden, in dem immer mehr die Naturwissenschaften, die industriellen Naturwissenschaften dominierten, was den Menschen sozusagen angeboten wurde. Und Nobel wollte jetzt einfach dafür sorgen, dass es den Menschen besser geht, dass man etwas zum Nutzen der Menschen tut. Und er hat am Anfang gedacht, es reicht, wenn er dafür den Frieden fördert und eine idealistische Literatur fördert. Und dann hat ihm jemand, eine Frau, gesagt, Alfred, wenn du wirklich willst, dass es den Menschen besser geht, dann musst du dafür sorgen, dass die Wissenschaften mehr können. Das heißt, du musst den Nutzen des Wissens fördern. Und das bedeutet, du musst einen Preis geben für Physik, Chemie und Medizin. Und das hat er dann getan.
Und das war nicht irgendeine Frau, sondern eine spätere Nobelpreisträgerin.
Das war Bertha von Suttner, spätere Nobelpreisträgerin, die Waffen nieder. Vielleicht kennen viele diese Schriften. Und das ist natürlich eine Person, die ungeheuer Einfluss hatte. Die war auch mal mit Alfred Nobel zusammen, deshalb konnte sie ihn Alfred nennen, wie ich das so eben getan habe. Also bei Nobel spielen Frauen eine komische Rolle, das mit dem Endergebnis, dass er zum Schluss keine hatte und keine Familie hatte und das Geld einfach loswerden wollte und die Familie durfte davon nichts haben oder sollte davon auf keinen Fall was haben.
Jetzt haben wir schon gehört, das Komitee trifft manchmal merkwürdige Entscheidungen, nicht so ganz nachvollziehbare, da gab es auch Skandale und oft werden die Wissenschaftler erst geehrt, wenn es schon fast zu spät ist, aber posthum darf der Preis auch nicht vergeben werden, es sei denn, der Preisträger hat bei der Nominierung noch gelebt und die Akademie hat das dann nicht gewusst. Wieso müssen die Wissenschaftler zum Teil so lange warten auf die Auszeichnung?
Also zunächst einmal, als Nobel den Preis etablierte, wollte er, dass man ausgezeichnet wird für eine Leistung, die man in dem Jahr vollbracht hat, in dem man den Preis bekommt. Ja. Allerdings, das dauerte dann nach seinem Tod 5 Jahre, bis klar war, wer den Preis vergibt, wie die Richtlinien aussehen, welche Kommissionen das machen und so weiter. Und da war und dann ist dann der erste Preis vergeben worden, war es 1901. Und damals kam wirklich nur einer in Frage in der Physik, das war Röntgen, dessen Entdeckung von 1895 aber war. Aber es ging nicht, er konnte nicht an Röntgen vorbei. Das war medizinisch wichtig, diagnostisch wichtig, physikalisch wichtig, das war überhaupt wichtig. Und da hat man von Anfang an diese Regel durchbrochen. Danach ist dann dazu übergegangen, sich an diese Regel des sofortigen Ehrens nicht zu halten, aber genauer zu gucken, ob es da Nachweise, Beweise gibt. Denn in der Testament von Nobel fällt auf, dass er eigentlich Theorien nicht will. Er will was zum Nutzen der Menschen. Er will, also Theorien waren für ihn nutzloses Wissen. Praktisch war, dass das irgendwas in einem Experiment klappte, dass ein Fertilizer funktionierte und dass man Messungen genauer machen konnte. Das war zum Nutzen der Menschheit und die Theorien mussten warten. Deshalb hat es ja zum Beispiel so lange gedauert, bis Max Planck den Nobelpreis bekommen hat. Seine Entdeckung ist von 1901 und den Preis hat er bekommen 1918. Wobei da auffällt, dass das ausgerechnet das Kriegsjahr ist, wo man einen Deutschen ehrt. Aber das sind alles so viele Sachen, über den Nobelpreis kann man unendlich viel reden.
Jetzt kann man auch darüber nachdenken, ob der Nobelpreis eben noch in dieser Form, in der er momentan vergeben wird, wirklich zeitgemäß ist. Wie sehen Sie das?
Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass er immer zeitgemäß ist. Der Nobelpreis ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts und wir leben im 21. Denn Nobel wollte den Nutzen der Menschheit fördern, das können wir weiter lassen, was sollen wir denn sonst tun? Die Frage ist nur, wie fördert man heute durch Wissen den Nutzen der Menschheit? Und das geht nicht mehr, indem man ein physikalisches Experiment macht oder eine bestimmte chemische Formel rauskriegt, sondern der Nutzen der Menschheit wird in anderen Wissenschaften erkundet. Vielleicht in der Klimaforschung, in der Ökologie. Und ich glaube, dass sich die oder vielleicht auch in den Geisteswissenschaften, die über den Sinn der Naturwissenschaften nachdenken. Also ich glaube, dass heute im 21. Jahrhundert die Frage, welches Wissen den Menschen nützt, nicht mehr so sehr in den Grundfächern stattfindet, wie die Nobel ausgewählt hat. Sie können das auch daran erkennen, wenn ich mal was ganz Böses sagen darf, dass sie zwar alle wissen, dass es den Nobelpreis gibt, aber sie haben keine Ahnung, wer ihn bekommen hat, außer in der Literatur und beim Frieden. Die meisten Nobelpreisträger sind vergessen an dem Tag, wo sie das Geld und den Preis bekommen. Weil die Leute den Menschen nichts mehr zu sagen haben. Der Nobel sollte Leute auszeichnen oder den Nobelpreis, die den Menschen, also uns etwas zu sagen haben, wie man mit dem Klimawandel zurechtkommt, wie man mit Pandemien zurechtkommt, wie man mit Umweltzerstörung zurechtkommt und nicht, sie können die Liste fortsetzen. Und das findet nicht statt. Und an dieser Stelle hätte das Nobelkomitee oder diese Nobelausschüsse, die hätten eine große Aufgabe, die alte Idee von Nobel, denn das eigentliche wirkliche Testament, also den Buchstaben, nicht die Buchstaben zu erfüllen, sondern den Sinn des Testamentes zu erfüllen, da wäre eine große Aufgabe gegeben. Ich weiß nicht, warum sie das nicht tun.
Aber vielleicht kommt das dann doch irgendwann. Dr. Ernst-Peter Fischer, vielen Dank für diese Einblicke in den Nobelpreis. Und wir gucken nochmal, was Louise Glück, die diesjährige Literatur-Nobelpreisträgerin, geschrieben hat, Metten.
Vergib mir, wenn ich sage, dass ich dich liebe. Die Mächtigen werden immer angelogen, da die Schwachen immer von Panik getrieben sind. Ich kann nicht lieben, was ich nicht begreifen kann, und du offenbarst so gut wie nichts. Bist du wie der Weißdorn? Immer gleich, am gleichen Ort. Oder eher der widersprüchliche Fingerhut, der erst als rosaroter Sporn auf dem Hang hinter den Maßliebchen aufschießt und im Jahr darauf violett im Rosengarten. Sieh doch ein, dass sie für uns nutzlos ist, diese Stille, die den Glauben befördert, du müsstest alles sein, der Fingerhut und der Weißdorn, die verletzliche Rose und das zähe Maßliebchen. Am Ende denken wir, dass es dich unmöglich geben kann. Sollen wir das denken? Erklärt das die Stille des Morgens, wenn die Grillen ihre Flügel noch nicht reiben, die Katzen nicht kämpfen im Hof?
Der Medizin-Nobelpreis 2020 wird für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus an 3 Wissenschaftler vergeben. Der Chemie-Nobelpreis geht an die 2 Entdeckerinnen der Genschere. Den für Physik müssen sich auch 3 Wissenschaftler teilen, für den Beweis der Existenz schwarzer Löcher. Und gestern ging der Literatur-Nobelpreis an Louise Glück. Und heute wurde noch der Friedens-Nobelpreis bekannt gegeben. Er geht an das Welternährungsprogramm, das World Food Program, kurz WFP. Elisabeth Pongratz über die ausgezeichnete Organisation und einen Chef, der sein Glück kaum fassen kann.
Es ist unglaublich, sagt der Chef des Welternährungsprogramms David Beasley, außer sich vor Glück. Zum ersten Mal sei er sprachlos in seinem Leben. Aufregend sei es, den Friedensnobelpreis zu bekommen. Er ist für die WFP-Familie. Sie sind da draußen an Orten, die so schwierig, so komplex sind. Da gibt es Krieg, Konflikte, Wetterextreme. Aber das spielt keine Rolle. Sie sind dort und deshalb verdienen sie diese Auszeichnung.
Wow.
Der US-Amerikaner Beasley, seit mehr als 3 Jahren an der Spitze der humanitären Organisation, war gerade selbst draußen, als er von der Entscheidung des Nobelkomitees erfuhr. In Niger in Westafrika war er unterwegs, einem Land, in dem wie in vielen anderen die Hilfe der Organisation gebraucht wird. Ob im Jemen, im Südsudan, in Kasai, in der Sahelzone, in Nigeria oder auch in Syrien. Das WFP geht dahin, wo schwere Krisen die Menschen leiden lassen. Die Auszeichnung mit dem Nobelpreis sei ein Warnzeichen und ein Appell an die Welt, jetzt mehr zu helfen, so die Sprecherin in Deutschland, Bettina Lüscher.
Ganz wichtig ist, glaube ich, dass man wirklich die Menschen nicht vergisst. 690 Millionen Menschen auf der Welt wissen nicht, wo die nächste Mahlzeit herkommt. Und die werden oft vergessen in unserem täglichen Leben, in unserem täglichen Chaos, in der täglichen Politik.
Eigentlich könne man den Hunger besiegen, aber vor allem wegen der vielen Kriege, wegen Corona und wegen der Klimaveränderungen würde der Hunger wieder mehr werden. Doch gerade die Ernährung spiele eine große Rolle für den Frieden.
Wir sind ja in vielen Gebieten, wo es oft sehr haarig zugeht. Aber wenn die Menschen verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Babys ernähren sollen oder ihre Opas, dann kann es eben zu Konflikten kommen, zu Rivalitäten um Weideland oder Ähnliches. Essen ist auch ein Mittel Richtung Frieden. Und das ist, glaube ich, wunderbar, dass das Nobelkomitee das so gesehen hat.
Rund 12,6 Milliarden Mahlzeiten hat die Organisation im vergangenen Jahr ausgeteilt. Durch die Corona-Pandemie, so Schätzungen, könnte die Zahl der Hungernden weltweit auf 830 Millionen Menschen ansteigen. Hilfe wird weiterhin gebraucht, sogar mehr denn je.
Das Welternährungsprogramm wird für den Kampf gegen den Hunger in der Welt gewürdigt. Denn wer genug zu essen hat, der muss zumindest darum nicht mehr kämpfen. Bundespräsident Steinmeier hat diesen Preis einen Weckruf genannt. Es brauche eine weltweite Anstrengung, um das nötige Geld bereitzustellen, damit das World Food Program fast 150 Millionen Menschen in akuter Ernährungssicherheit versorgen kann. Darüber spreche ich mit Dr. Gregor Hoffmann, er ist wissenschaftlicher Referent am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Guten Tag, Herr Dr. Hoffmann.
Guten Abend, Frau Ring.
Der Friedensnobelpreis geht also an eine Institution, das gab es schon öfter. Auch die EU zum Beispiel ist ja schon ausgezeichnet worden und schon 22 Mal insgesamt ist eine Organisation ausgezeichnet worden. Ist das Welternährungsprogramm in diesem Krisenjahr eine gute Wahl aus Ihrer Sicht?
Ja, ich glaube, es ist eine gute Wahl. Wie Sie schon gesagt haben, sind ja auch in der Vergangenheit gerade auch humanitäre Organisationen immer wieder ausgezeichnet worden, manche sogar mehrfach, wie das Komitee des Roten Kreuzes, das den Preis sogar dreimal erhalten hat. In der Pressekonferenz hat das Nobelkomitee ja betont, das hatten wir eben auch schon gehört, dass der Preis für den Einsatz im Kampf gegen den Hunger und für bessere Lebensbedingungen in Konfliktgebieten, aber eben auch für die treibende Rolle des Welternährungsprogramms im Kampf gegen den Einsatz von Hunger als Kriegswaffe verliehen wird. Und ich finde, gerade das ist ein wichtiges Zeichen, denn die vergangenen Jahre, ich nenne hier Syrien oder auch den Jemen als Beispiel, zeigen, dass eben dieser Einsatz von Hunger oder dem Entzug von Nahrung als Kriegswaffe nach wie vor an der Tagesordnung ist und eben kein Ding der Vergangenheit. Und damit wird jetzt, und das hatten wir auch gerade noch mal gehört, eben ein wichtiges Zeichen gesetzt. Das Welternährungsprogramm unterstützt ja weltweit rund 140 Millionen Menschen. Das sind auch fast 2% der Weltbevölkerung und diese Zahl droht ja auch dramatisch anzusteigen.
Also diese Möglichkeit, den Hunger als Waffe einzusetzen, diese Waffe ist dann stumpf, wenn das Welternährungsprogramm hilft. Aber trotzdem, diese Menschen sind ja eben durch Kriege in Not geraten. Die Versorgung ändert ja auch an der Grundsituation nichts, oder?
Nein, das ändert natürlich nicht viel. Wir sind natürlich immer noch in einer prekären Weltlage. Die Zahl der Konflikte weltweit ist auf hohem Niveau. Wir haben natürlich zurzeit ein geringeres Ausmaß von Gewalt als während des Zweiten Weltkriegs oder während der Bürgerkriege in den 1990ern. Aber die Entwicklungen sind nach wie vor besorgniserregend. Die Zahl der bewaffneten Konflikte ist nahezu kontinuierlich am Ansteigen. Viele Konflikte werden immer schwerer zu lösen. Und das zeigt ja auch die Zahl von Geflüchteten weltweit. Fast 80 Millionen Menschen sind auf der Flucht gewesen im letzten Jahr. Und die momentane Lage und auch die zunehmende Blockkonfrontation sorgt hier ja für Sorge einfach. Wahrscheinlich wenig ändern.
Wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen, dann waren viele der Preisvergaben mit der Hoffnung verbunden, dass es erst noch besser werden würde. Obama hat den Preis 2009 bekommen, gerade weil er die Hoffnung auf eine bessere Welt so gut vermitteln konnte, weil er die Vision einer Welt ohne Atomwaffen hatte. Er war da gerade mal 9 Monate im Amt und war wohl selbst am meisten überrascht von der Ehrung. Passt das die diesjährige Vergabe auch in diese Kategorie? Welche Hoffnung ist mit dem Preis fürs Welternährungsprogramm verbunden?
Mit dem Preis ist sicher die Hoffnung ja auf eine Welt ohne Hunger erstmal verbunden. Eine Welt, die von Entwicklung und auch friedlicher Zusammenarbeit geprägt ist. Und das ist, würde ich sagen, eine Sache, die dem Preis schon fast in die DNA geschrieben ist, dass Signalisieren von Hoffnung, der Preis als Symbol. Denn angesichts der Friedensprobleme, mit der sich die Welt konfrontiert sieht, kann man ja auch mit dem Preisgeld von rund 1 Million Euro nur Begrenztes erreichen. Die Preisverleihungen haben in der Vergangenheit immer schon Hoffnung zum Ausdruck gebracht. Vor dem Ersten Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit wurden etwa immer wieder Bemühungen um Abrüstung und um eine Verrechtlichung internationaler Politik ausgezeichnet. Später kamen dann Themen wie Entwicklung, Menschenrechte und auch in der jüngeren Vergangenheit Umweltschutz dazu. Der Preis ist also einfach ein Symbol. Er kann aber auch den Preisträgerinnen und Preisträgern direkt helfen, gerade wenn es Einzelpersonen sind, Der frühere Sekretär des Nobelkomitees und Direktor des Nobelinstituts, Gerhard Lundestad, hat da mal betont, dass der Preis für unbekannte Preisträgerinnen und Preisträger durchaus auch Türen öffnen kann. Er sorgt für Aufmerksamkeit, kann Personen auch schützen, indem er ihnen öffentliche Sichtbarkeit verleiht. Und das Prestige schafft eben Zugang zu Personen, zu denen man sonst keinen Zugang hat, wie eben Präsidenten, Weltlenkern und so weiter.
Wenn wir sagen, das ist auch fast immer ein politischer Preis, was sagt uns die Auszeichnung in diesem Jahr da?
Die Auszeichnung zeigt uns, dass wir mehr Zusammenarbeit brauchen und vor allem im Bereich der humanitären Hilfe. Ein besonders großes Problem ist, dass die Vereinten Nationen, das Welternährungsprogramm, aber auch die gesamte Entwicklungsfamilie der Vereinten Nationen, sozusagen das UN-System, an vielen Ecken und Enden schlichtweg das Geld fehlt. Das zeigt auch ein Blick zum Beispiel auf die verschiedenen UN-Nothilfepläne für Krisenregionen, die jetzt auch zu einer ja schon deutlich vorangeschrittenen Zeit dieses Jahres immer noch unterfinanziert sind. Und in der Vergangenheit haben ja diese Probleme in der Finanzierung immer wieder dazu geführt, dass etwa Nahrungsrationen gekürzt werden mussten, was dann auch dazu geführt hat, dass Menschen eben neue Gefahren auf sich genommen haben, weitergezogen sind, geflüchtet sind, ihr Heil an anderer Stelle gesucht haben, in der Hoffnung, dort eine bessere Versorgungslage vorzufinden.
In der Geschichte des Friedensnobelpreises gibt es Lücken. Insgesamt 19 Mal wurde der Preis nicht vergeben, mangels passender Kandidaten oder weil man mitten in großen Kriegen war und da wäre dann eine solche Auszeichnung zynisch gewesen. Wer fällt Ihnen ein, wenn wir darauf gucken, wer ihn vielleicht besser nicht bekommen hätte?
Ja, hier gibt es ja durchaus umstrittene Personen in der Historie des Friedensnobelpreises. Was in den vergangenen Jahren immer häufiger kritisiert wurde, war, warum eigentlich Barack Obama den Preis bekommen hatte, wo er doch gerade ins Amt gekommen war und noch nichts erreicht hatte, außer eine Vision auszubuchstabieren. Ein weiteres Beispiel, das jetzt auch gerade in den vergangenen Jahren nochmal prominent geworden ist, war der Preis für Aung San Suu Kyi in Myanmar, die den Preis 1991 für ihren gewaltlosen Kampf für Menschenrechte und Demokratie erhalten hat. Dann knapp 25 Jahre später, im Rahmen der Einsätze in der Demokratisierung Myanmars, dort das de facto Staatsoberhaupt geworden ist, während dann ab August 2017 die Armee Myanmars massiv gegen die muslimische Minderheit der Rohingya vorgegangen ist, was ihr von Seiten von Menschenrechtsorganisationen und auch der UN den Vorwurf eines möglichen Völkermordes eingebracht hat. Und hierzu hat die ehemalige Nobelpreisträgerin eben geschwiegen lange. Deshalb haben auch viele, auch einige Preisträgerinnen und Preisträger, verlangt ihr den Preis wieder wegzunehmen.
Aber das ist, glaube ich, noch nie geschehen, oder? Dass ein Friedensnobelpreis zurückgezogen worden ist?
Nee, das ist noch nie geschehen. Das Nobelkomitee hat betont, dass der Preis immer für die Leistungen oder die Taten der Personen in ihrer spezifischen historischen Situation verliehen wird und deshalb späteres Verhalten eben nicht zu einer Aberkennung des Preises führen kann.
Jetzt gab es, wir haben es gehört, große Freude erstmal beim Welternährungsprogramm. Das ist klar, das ist jetzt auch für ein paar Wochen im Fokus. Was wird bleiben von diesem Friedensnobelpreis 2020?
Von diesem Friedensnobelpreis wird hoffentlich bleiben, dass der Welt bewusst wird, dass, also der Öffentlichkeit und vor allem auch den Regierungen weltweit, dass Hunger ein weiterhin dramatisches Problem ist, eben kein Problem der Vergangenheit, sondern nach wie vor viele Menschen weltweit betrifft und dass es hier eben auch mehr Bemühungen braucht und mehr Geld braucht, um zu helfen. Das spiegelt sich ja auch nicht nur, wie ich vorher schon sagte, eben nicht nur das Welternährungsprogramm an, sondern die UN im Breiten. Also es ist ja nicht der erste Preis, den das UN-System bekommen hat. In der Vergangenheit gab es schon mehrere. Und hier ist gerade von Staaten wie Deutschland, wie der Europäischen Union auch ist es auch wichtig, dass diese voranschreiten und vielleicht auch mehr ungebundene Mittel für diese Organisationen zur Verfügung stellen, auch gerade für das Welternährungsprogramm, damit die eben auch schneller auf Krisensituationen reagieren können.
So wie Steinmeier es gesagt hat, ein Weckruf. Vielen Dank, Dr. Gregor Hofmann, wissenschaftlicher Referent am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Poesie, viel Wissenschaft und glückliche Preisträger, von denen so mancher im nächsten Jahr längst vergessen sein wird. Die Preise sind vergeben. Am Montag kommt noch der Sonderpreis für Wirtschaft hinzu, der nichts mit dem Erbe Alfred Nobels zu tun hat. Er wird erst seit 1969 verliehen und geht auf eine Stiftung der schwedischen Reichsbank zurück. Superstars für eine Woche, Nobelpreisträger 2020. Die Sendung Der Tag gibt's in der Wiederholung heute ab 22.05 Uhr in HR Info und jederzeit in der ARD Audiothek. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Tag.